Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Warum heißt das Darknet Darknet? Weil man da quasi im Dunkeln rumlaufen kann, ohne dass man erkannt wird? Oder weil es vielleicht die dunkle Seite des Internets ist, in dem sich auch die dunkle Seite von uns Menschen ein Stück weit zeigt? Was sagst du, Stefan? Warum heißt es Darknet so? Oder warum hat es so einen düsteren Namen?
Also ich finde, dunkel, dark ist jetzt nicht per se was Negatives. Also das dunkel, also es kann ja auch schön sein, wenn es dunkel ist. Es heißt so, das hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Ich glaube, das war in den 80er Jahren. Da ging es darum, über die Möglichkeit von Netzen, auf die man von außen keinen Zugriff hat und wo irgendwelche illegalen Sachen passieren können. Vor allem der unerlaubte Austausch von Mediendateien.
Also ist dark im Prinzip schon eher das Unerkannte, also die ersten Definitionen. Versuch, den ich in den Raum geworfen habe.
Genau, ja, darum geht's.
Das ist übrigens Stefan May, Journalist und Autor des Buches Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower. Moin Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich und grüßt euch.
Es hat ja eine Zeit gegeben, wo es mal ziemlich angesagt gewesen ist, gerade so für Journalistinnen und Journalisten und so Netzerklärer, mal so einen Ausflug in dieses verrückte, düstere Darknet zu machen und dann darüber irgendwie im Fernsehen oder Radio zu erzählen oder darüber zu schreiben, was man da so erlebt hat. Das ist alles so, ich würde sagen, so rund um die Zeit, als Silk Road hochgenommen wurde, gewesen, also das vielleicht damals größte illegale Shoppingzentrum im Darknet, reden wir gleich sicher auch nochmal drüber. Es müsste so 2013, glaube ich, gewesen sein. Dann ist das Darknet, zumindest aus meiner Wahrnehmung, wieder so Stück für Stück aus der Öffentlichkeit verschwunden. Warum schreibst du jetzt, 2017, ein Buch darüber?
Also zum einen, es ist jetzt eigentlich nicht verschwunden, es hat immer noch Konjunktur und zwar immer dann, wenn gerade irgendwas, also wenn die Polizei einen Drogendealer hochnimmt oder wenn jemand, der einen Amoklauf begeht, die Waffenhandel irgendwie im Darknet angebahnt hat und dann sind eigentlich immer die Schlagzeilen voll davon. Und ich habe ein Buch drüber geschrieben. Ich habe irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe gemerkt, dass es zum einen ziemlich spannend ist, weil es so widersprüchlich ist, verschiedene Seiten hat und weil es ziemlich unerforscht ist, in gewisser Weise terra incognita. Mhm. Und ich da quasi, wenn ich mich reinbegebe und so ein bisschen quasi meine journalistischen Skills anwende, ein bisschen Geduld habe und Zeit investiere, eigentlich ziemlich weit komme und wirklich sozusagen Wissen beitragen kann, dass es in der Form noch nicht gab.
Mhm. Weit kommen heißt was genau? Also was macht dein Buch anders als andere Ausflüge ins Darknet?
Naja, die meisten, also meine Wahrnehmung ist, also das ist, also Journalisten, die schreiben ja sehr oft voneinander ab und das ist oft so, dass, also es kursieren so ein paar Allgemeinplätze über das Darknet, dass da illegale Sachen passieren und irgendwie auch Aktivisten das nutzen und dann hört es aber meistens auf und es hat sich eigentlich nur sehr wenige Leute haben sich wirklich sozusagen in dieses Darknet reinbegeben, haben recherchiert und dann sind die oft quasi bis zu einem Punkt gekommen, nämlich es gibt so eine Art Überblicksliste über das Darknet oder es wird so genannt in Hidden Wiki, was sehr tückisch ist. Also das ist, da sind irgendwie, keiner weiß genau, wer die betreibt, diese Hidden Wikis und wer da diese Links einpflegt und das wird dann quasi so ein Gruselkabinett präsentiert, alle möglichen Dutzende Adressen, Darknet-Adressen mit angeblichen Webshops für Waffen und Drogen und Kreditkarten und Falschgeld. Und vieles davon ist, glaube ich, fake oder da steckt Schadware dahinter. Und es hat sich aber sozusagen in der Medienwelt hat sich so dieser Allgemeinplatz eingebürgert. Das ist quasi die Überblicksliste und die Einstiegstür zum Darknet. Und man sieht vielen Artikeln an, dass die Journalisten sozusagen bis zu diesem Hidden Wiki gekommen sind, sich das angeguckt haben und da eigentlich auch die Recherche zu Ende war und sie das dann quasi schildern.
Wir werden gleich versuchen, vielleicht auch so ein bisschen eine andere Seite des Darknets zu zeigen. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, es gibt diese Orte, an denen man Drogen, Waffen und was weiß ich nicht was kaufen kann. Es gibt diese illegale Seite, auch vielleicht nicht in der Hülle und Fülle, wie sie dann in den Hidden Wikis präsentiert wird, weil du sagst selber, da ist vermutlich viel Fake auch hinter. Was ist es denn, was dich dann am Ende so fasziniert an diesem Ort? Du sagst, du bist so ein bisschen tiefer eingestiegen, du hast so ein bisschen auch eine andere Seite vom Darknet kennengelernt. Ist es so dieses Schattierte, was dich reizt?
Also ich glaube, es gab so zwei Phasen. Also die erste Phase war, dass mich diese illegale Parallelwelt extrem fasziniert hat. Es gibt da so diese großen illegalen Marktplätze, auf denen alles Mögliche angeboten wird. Drogen, Medikamente, Falschgeld, gefälschte Pässe, teilweise auch Waffen. Aber eigentlich werden da Drogen gehandelt. Und das ist auf den ersten Blick eine völlig andere Welt. Und auf den zweiten Blick wirkt die seltsam vertraut, weil die sehr so Amazon, eBay ähnelt. Und das fand ich faszinierend, also dieses illegale ökonomische Ökosystem. Und ich glaube aber, an dem Thema dran geblieben bin ich, weil mit dem Darknet auch immer diese Idee verbunden wird, dass da irgendwie Leute für eine bessere Welt sich einsetzt und vielleicht das bessere Internet ist.
Ich finde schon auch, das kriegt man mit, wenn man so dein Buch liest, so diese Begeisterung für dieses Freiheitsdenken, was mich dann tatsächlich so ein bisschen gewundert hat. Also wenn du das Darknet auch für einen besonderen Raum hältst, der eben nicht so das Potenzial hat, in Ruhe Drogen einzukaufen, dass dein Buch dann so einen Untertitel hat. Also Waffen, Drogen, Whistleblower, ohne dir zu nahe treten zu wollen. In meinen Ohren klingt das so ein ganz klein bisschen nach RTL2-Reportage.
Das stimmt. Also ich glaube, es haben jetzt nicht so viele Leute ein Buch geschrieben, aber ich glaube, die ein Buch geschrieben haben, die wissen, dass man als Autor innerhalb des Buchs eine wahnsinnige Freiheit hat, wenn man einen guten Verlag hat und quasi machen und schreiben kann, was man will. Das hat man normalerweise im Journalismus nicht. Und der Gegenpol des Deals ist aber, dass die Verlage darüber entscheiden, was auf dem Cover steht. Und da muss man sich natürlich so ein bisschen fügen. Ich habe aber, sag mal, schon von Autoren gehört, die es deutlich schlimmer getroffen hat. Und ich kann jetzt das ist tatsächlich ein bisschen reißerisch. Und ich kann jetzt aber irgendwie damit leben und werde jetzt nicht rot vor Wut, wenn ich das Buch sehe.
Also um es klar zu machen, der Untertitel kommt vom Verlag.
Genau, der Untertitel, also dieses Waffendrogen-Whistleblower kommt vom Verlag. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht noch so ein Verweis darauf ist, dass das vielleicht ein besseres Internet sein könnte oder so. Aber das kommt teilweise von mir, aber sozusagen die konkrete Ausgestaltung kommt vom Verlag. Aber das finde ich auch okay. Also ich will über Beck nicht meckern, es war eine super Zusammenarbeit und ich habe innerhalb des Buchs hatte ich wirklich maximale Freiheiten.
Machen wir vielleicht mal ganz kurz die Darknet Basics und dazu muss man sich vielleicht nochmal kurz vor Augen führen, wie das Netz funktioniert, in dem wir ja alle so rumhängen. Also das Internet ist ja eigentlich so ein kaltes, seelenloses Netzwerk von Rechnern, die irgendwo auf der Welt stehen. Auf denen kann man vorbeischauen, wenn man ihre IP-Adresse kennt. Das, was wir dann kennen als Netz, ist ja eigentlich das WWW, das World Wide Web, also quasi so eine Art Maske, die über diesem kalten Rechnernetz liegt und die wir in unseren Webbrowsern angezeigt bekommen, also Safari, Firefox, Chrome und so weiter. Und damit wir uns nicht irgendwelche komplizierten IP-Adressen merken müssen, gibt es quasi Links auf diese Adressen, die einfacher sind. Also unsere Webadressen, die wir so kennen, www.irgendwas.de zum Beispiel. Unter dieser www-Maske läuft dann aber tatsächlich das alles mit diesen komplizierten IP-Adressen weiter. Und die hat jeder Rechner im Netz, auch wir, wenn wir im Netz unterwegs sind, auch mit dem Handy und so weiter. Und deswegen kann man uns eindeutig zuordnen. Also man kann herausfinden, wer hinter so einer IP-Adresse steckt. Und die werden je nach Provider auch so eine ganze Weile gespeichert. Also ist alles andere als anonym. So, und genau das, Stefan, läuft im Darknet im Prinzip anders, ne?
Genau, das hast du wirklich wunderbar geschildert. Und das Darknet ist anders, als man vielleicht denken könnte, kein völlig paralleles Netz, sondern es bedient sich ganz einfach der Architektur des Internets, dieser IP-Adressen. Und es baut da aber noch eine dritte Schicht drüber. Also normalerweise, wenn ich jetzt eine Webseite aufrufe, zum Beispiel die von euch, dann gebe ich die IP-Adresse an und die Anfrage geht mehr oder weniger direkt dorthin. Und dann siehst du meine IP-Adresse und mein Internetanbieter, die Telekom, sieht, wo ich hingehe. Und im Darknet ist es so, dass dass zum einen ich anonym bin und du anonym bist. Und das geht so, dass die Kommunikation zwischen uns nicht direkt abgewickelt wird, sondern über so ein Netzwerk von mehreren Knoten. Also das ist quasi man könnte sich vorstellen, ein mehrfach umwickeltes Paket wird einfach an eine bestimmte Adresse geliefert und da steht nur drauf, an welche Adresse das weitergehen soll. Und jeder dieser Punkte kann quasi eine Umhüllung dieses Pakets ablösen und am Ende steht drauf, wo das Paket hin soll. Und dann kann man aber nicht mehr nachvollziehen, wo das Paket eigentlich herkam. Und das ist das Darknet. Im Grunde genommen ist es gar nicht so wahnsinnig spektakulär, also technisch. Es ist eigentlich nur, es geht da einfach nur darum, dass Datenverkehr weitergeleitet wird, was dazu führt, dass alle Beteiligten anonym sind.
Und dann kann man mit einem speziellen Browser drauf zugreifen. Du hast eben schon dieses Paketbild mit dem Einwickeln benutzt, was ja gar nicht so unpassend ist, weil es geht ja zum Beispiel mit dem Onion-Browser. Da kann man auf diese Webseiten mit .onion dann am Ende auch zugreifen. Was ich mich gefragt habe, ist das eigentlich, wir werden gleich noch über Tor und den Onion-Browser und so weiter sprechen, ist das eigentlich das einzige Darknet, was es gibt? Oder ist das einfach so Common Sense? Ist das bekannteste, der bekannteste Zugang der bekannteste Standard?
Also wie oft im Internet gibt es ganz, also verschiedene Anbieter, und es gibt aber so einen, der sich so durchgesetzt hat. Und es gibt tatsächlich noch andere Darknets. Es gibt I2P, es gibt Freenet, das sind so meiner Meinung nach die interessantesten. Die funktionieren so ein bisschen anders und teilweise technisch auch ein bisschen radikaler, sind aber nicht so bekannt geworden. Und warum das so sein könnte, darauf kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen.
Aber du bist da unterwegs gewesen und hast es dir auch mal angeschaut, oder?
Genau, ich habe mir am Ende der Recherche für den Anhang, habe ich mir dann so noch die anderen Darknets angeguckt und habe fast ein bisschen bereut, dass ich das nicht vorher gemacht habe, weil ich die eigentlich auch wahnsinnig spannend fand und weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich so ein bisschen doof ist, dass die Journalisten sozusagen diesen Effekt, dass man denkt, es gibt nur Tor, eigentlich verstärken, indem sie im besten Fall vielleicht mit einem halben Satz erwähnen, dass es noch I2P und Freenet gibt. Ich habe es zumindest auf 5 Seiten gebracht.
Und wir haben es jetzt in 2 Sätzen oder in 3 Sätzen zumindest mal erwähnt, aber vielleicht kommen wir ja da tatsächlich gleich nochmal drauf zurück. Dann bleiben wir erstmal bei Tor und dem vielleicht bekanntesten Darknet-Zugang. Tor ist im Prinzip ein Browser, also mehr oder weniger ein anonymer Browser und nicht mehr, ne?
Also Tor hat 2 Elemente. Zum einen gibt es diese Software, die dafür sorgt, dass man quasi umgeleitet wird über Knoten. Und es gibt dieses Netzwerk von Knoten. Das sind ungefähr 7000, also Internetknoten, die von Freiwilligen auf der halben Welt betrieben werden. Also vor allem in Deutschland, Frankreich, USA und Holland. Und die meisten Knoten sitzen in der Bundesrepublik. Und quasi auf, also es gibt dieses Netzwerk und diese Software, und auf dieser Basis gibt es 2 Anwendungen. Die erste Anwendung, die bekannt ist, ist der Tor-Browser. Und damit kann ich 2 Sachen machen. Ich kann zum einen anonym im normalen Netz surfen, also beispielsweise auf eurer Seite.
Ist ein wichtiger Hinweis, dass das auch dieser Browser kann. Ich glaube, das ist vielen auch nicht
genau,
bewusst.
Genau, oder auf die Seite des Bundeskriminalamts oder des Verfassungsschutzes, wo man sich vielleicht schon fragen kann, ob die vielleicht sich dafür interessieren, wer auf ihre Seite geht. Und wenn ich das mache, dann passiert das Folgende. Dann sucht mir quasi mein Tor-Browser, der holt sich eine aktuelle Liste mit allen zur Verfügung stehenden Knoten und wählt 3 davon zufällig aus und schickt einfach meine Anfrage über diese 3 Knoten. Und innerhalb von diesem Pfad kennt jeder Knoten nur den vorherigen und den nächsten. Das heißt, schon der 2. Knoten weiß nicht mehr, wer ich bin. Und der 3. Knoten weiß das, also die Zielseite weiß das überhaupt nicht. Und das ist die erste Anwendung, die, glaube ich, die bekannteste ist. Und die 2. Anwendung ist das Darknet. Dafür gibt es so eine Art, also inoffizielle Darknet-Endung, die heißt .onion. Also die ist quasi so ein bisschen so wie ähnlich wie .de oder wie .com. Und mit dieser Anwendung sind nicht nur einfach User anonym, sondern man kann auch Webseiten anonym betreiben. Das heißt, ohne dass man den Standort kennt. Und normalerweise, wenn man die IP-Adresse nicht kennt, würde das bedeuten, dass man die Seite nicht aufrufen kann. Und das geht beim Darknet aber, indem so eine Art toter Briefkasten zwischengeschaltet wird. Das heißt, wenn du jetzt eine Darknet-Seite einrichtest, mir die Adresse sagst und ich will mit der kommunizieren, dann schicke ich an so einen Kontaktpunkt, schicke ich die Anfrage, dass ich gerne mit dir Kontakt aufnehmen würde. Du genehmigst das und dann kommunizieren wir über so einen toten Briefkasten in der Mitte. Das heißt, ich schicke dorthin meine Datenpakete über eine eigene Tor-Route aus 3 Knoten und du kommunizierst deinerseits mit diesen toten Briefkasten über 3 Tor-Knoten, sodass quasi zwischen uns 6 dieser Knoten liegen und wir überhaupt keine Chance haben rauszufinden, also wer wir sind. Und das heißt .onion, weil sich der Erfinder von Tor, der hat sich vorgestellt, dass diese Verschlüsselung so ein bisschen wie eine Zwiebel ist. Also in der Zwiebel gibt es ja einen Kern oder vielleicht gibt es ihn noch nicht, der unter mehreren Schichten versteckt ist. Also so hat er sich das vorgestellt. Und er war der Meinung, bei Tor wird der Kern, also die Identität, auch unter mehreren Schichten, nämlich diesen Verschleierungsschichten, versteckt. Und Tor heißt eigentlich The Onion Router.
Ist es deswegen eigentlich auch so ein Stück weit langsamer, das Tor-Netzwerk? Also wenn man sich im Tor-Browser bewegt, also weil da halt noch so viel Traffic quasi zwischengeschaltet ist? Oder liegt es daran, dass diese ganzen Knotenpunkte ja im Prinzip von Privatleuten betrieben werden und halt vielleicht auch nicht jetzt mega Hightech sind?
Genau, also die sind schon Hightech, die werden insofern... Die werden zwar von Privatleuten initiiert, aber die liegen meistens auf den Servern von großen Anbietern. Also die haben nicht in ihrer Bude so einen kleinen Rechner hängen, der die ganze Zeit ans Internet angeschlossen ist, sondern die haben sich irgendwo Serverplatz gemietet.
Also bei Profi-Anbietern,
ganz normalen. Bei Profi-Anbietern, ja. Genau. Und ein bisschen langsamer ist es, weil es einfach über diese drei Knoten geleitet wird. Und das merkt man jetzt bei irgendwelchen Foren oder bei politischen Seiten merkt man das nicht unbedingt, wo jetzt nicht so viel Werbung ist. Mhm. Und wenn man jetzt aber auf Spiegel Online gehen würde oder auf Bild.de, wenn man das will, dann merkt man das schon, weil da halt wahnsinnig viele aus unterschiedlichen Quellen Multimedia und Werbeelemente eingeblendet werden. Das heißt, das kann schon ein bisschen nerven und so YouTube-Videos zu gucken, macht manchmal wirklich keinen Spaß.
Mhm. Und da gibt es ja auch wieder Sicherheitsaspekte, weil du dann möglicherweise Zusatzmodule brauchst in deinem Browser, wie Flash zum Beispiel oder sowas, und dann könnte es auch wieder unsicherer werden, habe ich mal gehört, ne?
Genau, es sind so ein paar Features, die das Internet so ein bisschen bunter machen und schöner und schneller. Die sind im Tor-Browser eigentlich verpönt und die sind erstmal von sich aus sind die quasi deaktiviert, weil die dafür sorgen würden, dass man den Tor-Browser nicht mehr anonym nutzen kann. Man kann das völlig frei, kann man da Sachen einstellen und man kann auch Browser-Erweiterungen einstellen, aber dann ist so ein bisschen die Anonymität für die Katz.
Das ganz am Anfang schon gesagt, die Erfindung des Darknets hat eigentlich was mit Geheimdiensten zu tun, was ja irgendwie so ein bisschen absurd ist, weil es ja mittlerweile einer der Räume ist, wo Geheimdienste nicht so viel Schnitte haben, wenn da irgendwas passiert, ne?
Also Geheimdienste waren es nicht. Tor wurde entwickelt Mitte der 90er an der Forschungsstelle des US-Militärs, der Marine, von einem Mathematiker. Vielleicht hat den auch einfach diese Technik interessiert und der hatte einfach das dort entwickelt. Und sozusagen die offizielle Begründung seinen Arbeitgeber gegenüber war aber, dass ja dieses... er meinte, dass er diese neue Internettechnologie, die bietet wahnsinnig viel Potenzial für Regierungskommunikation und vor allem für Geheimdienste. Und es wäre doch aber schade, wenn jetzt US-Agenten irgendwo im Ausland sind, vielleicht in einem befeindeten Land, und dann versuchen die übers Internet quasi nach Hause zu kommunizieren, wenn die dann überwacht werden können und quasi jeder sieht, dass da jemand mit der USA kommuniziert. Mhm. Und deswegen hat er sich halt dieses Verschleierungsmodell ausgedacht. Also das hat ganz klar einen militärischen Ursprung, allerdings ist es bei vielen Technologien so, das ist auch beim Internet so.
Wir haben eben schon so ein bisschen über die Hidden Wikis gesprochen, die so ein bisschen auch der Navigationsanker im Darknet sind, aber halt auch trotzdem schwierig, weil erstens gibt es diese Wikis und man weiß nicht, hast du gerade schon gesagt, von wem sie erstellt worden sind, aber man hat auch nicht viel mehr andere Anhaltspunkte im Darknet, weil eine Suchmaschine funktioniert ja nicht. Ne? Wie kommt man da zurecht?
Also es gibt Suchmaschinen wie Torch oder Amia, die aber nicht so richtig gut funktionieren. Und man muss sagen, es gibt einfach noch nicht so wahnsinnig viel an spannenden Sachen im Darknet.
Aber woher weißt du das? Also ich meine, bist du dir sicher, dass du alles entdeckt haben kannst? Weil ich meine, wenn du musst die Adressen ja kennen. Also das ist ja nicht so, als würdest du durch Zufall mal über eine Seite stolpern wie im www.
Ich bin natürlich nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Es kann sein, dass irgendwelche Oppositionellen im Ausland oder irgendwelche ganz, keine Ahnung, irgendwelche Terroristen Darknet-Seiten haben, die selbst ich natürlich nicht finden kann, weil die sich so gut verstecken, dass niemand die findet. Das ist ja irgendwie auch gut, dass es funktioniert. Ich habe aber wirklich lange recherchiert und ich habe mich wirklich mit sehr vielen Leuten unterhalten, auch mit aktivistischem Hintergrund. Mhm. Und ich würde jetzt zumindest ausschließen, dass es so eine größere, relevantere Szene an Darknet-Seiten gibt, die völlig an mir vorbeigegangen sind.
Was man ja einigermaßen einfach findet, sind Shopping-Seiten, wo man dann eben auch illegales Zeug kaufen kann, vor allem Drogen. Aber man bekommt schon auch, muss man sagen, den anderen Kram. Ne? Also man bekommt auch Waffen, man bekommt auch gefälschte Kreditkarten oder Ausweise oder Menschen, die man beauftragen kann, um anderen Menschen Gewalt anzutun. Man kann also festhalten, dass zum Beispiel die Nummer mit Silk Road damals, als Silk Road hochgenommen wurde, das hat eigentlich nichts daran geändert, dass es nach wie vor diese Shopping-Seiten im Darknet gibt, ne?
Genau, also Silk Road, die Fantasie der Ermittler war, die schalten Silk Road ab und dann ist Schluss mit diesem illegalen Drogenhandel. Das hat natürlich nicht funktioniert, sondern das hat eigentlich eher zu so einem Aufblühen und zu einer Diversifizierung der Darknet-Märkte geführt. Und es ist aber so, also die wirklich üblen Sachen, die gibt es dort nicht. Es gibt da durchaus auch sowas wie Produktpolitiken, also das mit den Auftragsmordangeboten, die man in Hidden Wikis findet, ist meine Meinung, das haben ja alle gesagt, das ist kompletter Fake. Also es gab da nie einen Fall.
Also auf Silk Road habe ich tatsächlich mal eine Anzeige gesehen, wo es um Gewalt ging. Also so Schlägertrupps.
Ja,
ob da jetzt was hintersteckt,
genau,
I don't
genau,
know.
Das weiß,
ne?
man, ja, das weiß ja. man auch nicht genau. Also zumindest auf den großen Marktplätzen, Organe sind auch verpönt, Menschenhandel. Und also Kinderpornografie, wer auf die Idee kommen würde, das anzubieten oder sozusagen nachzufragen, der würde sofort runterfliegen und der würde irgendwie gehackt werden, alles möglich. Das ist nicht so, diese Marktplätze sind Orte, an denen sozusagen die Gesetze überwiegend außer Kraft gesetzt sind, aber es sind keine komplett ethikfreien Orte. Das muss man einfach mal so sagen. Deswegen habe ich das im Buch auch so gemacht. Ich habe unterschieden, so ein bisschen zugespitzt zwischen einem guten politischen Darknet, zwischen bösen Darknet, wo die ganzen wirklich ethisch fiesen Sachen passieren, wie Terrorismus, Kinderpornografie, Handel mit gefährlichen Waffen und dem kommerziellen Darknet, wozu ich diese großen Marktplätze gezielt habe, weil da werden einfach überwiegend, ich sag mal, die gängigen Drogen und Rauschmittel gehandelt, wie Gras, Cannabis und Kokain. Mhm. Und da kann man ja, also bei Kinderpornografie gibt es einen klaren Konsens, ist völlig ethisch verwerflich. Bei Drogen gibt es diesen Konsens nicht.
Mhm. Wir haben ja jetzt gerade eben relativ ausführlich versucht zu erklären, warum das Darknet so sicher und anonym ist. Wie sind die denn am Ende an die Betreiber rangekommen, wenn das alles so anonym ist im Darknet?
Die sind, also ich hab mit deutschen Ermittlern vom BKA und von so einer spezialisierten Staatsanwaltschaft gesprochen. Die haben mir gesagt, dass eigentlich, also technisch können sie relativ wenig ausrichten. Sie können quasi keine Standardermittlungen machen, keine Zahlungsflüsse verfolgen und so weiter, sondern sie arbeiten einfach über ganz klassische Ermittlungsarbeiten. Das heißt, sie haben verdeckte Ermittler, also sie quasi tun so, als ob sie Drogen kaufen wollen, kaufen Drogen, bekommen das Paket. Und dann ist es so, dass sie darauf hoffen, sozusagen, dass die Leute irgendeinen Fehler machen, über die man sie nachvollziehen kann. Ich glaube, bei diesen Silk Road-Typen war das so, dass er hatte so ein Pseudonym und er hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren an irgendeiner Stelle im Internet dieses Pseudonym genannt und eine E-Mail-Adresse und hatte sozusagen eine Verknüpfung zwischen seiner Darknet-Identität und seiner realen, und so haben die den gefunden.
Okay.
Und so ist es eigentlich zumindest bei den deutschen Fällen meistens so, dass sie haben irgendwelche Fehler gemacht und dann hat die Polizei quasi versucht, da dem nachzugehen und hat dann am Ende meistens auch Leute bekommen.
Warum machen Leute das? Also so ein Shop betreiben. Also ich glaube, super reich werden kannst du damit vermutlich nicht, außer du läufst mit den Bitcoins deiner Kunden irgendwann weg. Und es besteht ja eben immer die Gefahr, im Knast zu landen. Hast du mit Betreibern von solchen Marktplätzen reden können?
Ja, ich habe mit Betreibern von zwei großen Marktplätzen gesprochen. Ich hatte irgendwann alle Marktplätze angeschrieben, wohl wissend, dass mir viele nicht antworten werden. Und die zwei haben dann geantwortet und waren auch relativ offen, weil sie das Gefühl hatten, dass ich wirklich so sozusagen mit Interesse an das Thema rangehe.
Mhm.
Naja, und die haben halt, also ich meine, wie gesagt, also illegal ist nicht unbedingt jetzt per se unmoralisch. Also die haben sozusagen, bei Drogen kann man sich darüber streiten, ob Drogen etwas Unmoralisches sind. Also Alkohol ist auch eine gefährliche Droge und sagen viele konsumieren das. Und die haben natürlich für das, was sie gemacht haben, irgendwie eine Rechtfertigung gefunden. Also ich hatte sie auch dann so gefragt, wie sie das moralisch einschätzen. Und der eine meinte, der hat auch Kreditkarten, quasi gehackte Kreditkartendaten gehandelt. Und er meinte, naja, also bei sozusagen so Finanzverbrechen ist es meistens so, dass Banken am Ende den Schaden übernehmen müssen und haben. Und Banken zu bestehlen, ist ja jetzt kein Verbrechen. Das ist eine spitze These, aber da kann man ja durchaus mal drüber nachdenken.
Also ist eine politische Motivation im Prinzip, die dahinter steckt?
Nee, das ist schon eine ökonomische Motivation. Also wir leben jetzt nun in einer Gesellschaft, in der man irgendwie Geld verdienen muss, um zu leben. Und das geht ja nicht immer gut. Also nicht alle haben so einen tollen Job wie wir. Also wo man irgendwie eine hochinteressante Tätigkeit macht und dafür Geld bekommt. Und ich glaube aber, das ist bei der meisten Kriminellen, das ist auch im Offline-Drogenhandel so. Da macht das niemand aus politischen Gründen, sondern viele machen das einfach, weil sie entweder keine andere Erwerbsmöglichkeit haben oder weil sie sich vielleicht sozusagen in der Form täuschen, dass sie denken, dass man wahnsinnig viel Geld damit verdienen kann, und kann man nicht. Also das ist, die Drogenhandel ist so im Grunde wie jeder andere Wirtschaftszweig, da gibt es ein paar, die sehr viel verdienen, und es gibt sehr viele quasi kleine Leute, die sich damit so mehr oder weniger über Wasser halten.
Und vielleicht als Betreiber auch, vertickst du im Zweifel ja nicht mal Drogen, sondern stellst ja nur eine Plattform zur Verfügung, wo du vielleicht dann irgendwie ein paar Prozente nimmst. So, ne?
Genau, also die großen Betreiber, die bei denen läuft es richtig gut, also die bekommen halt eine Provision. Also Alphabay war der größte und der hat auf jeden Fall mehrere Millionen verdient. Dann ist natürlich die Frage, was davon übrig bleibt, weil das Geld muss ja irgendwie auch gewaschen werden. Das hat man ja nicht einfach so, damit kann man dann sich nicht einfach so ein Auto kaufen. Und aber also es ist ganz klar eine ökonomische Motivation.
Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass das so gut funktioniert, weil ist ja alles anonym in diesen Shops. Ne? Und das heißt, da könnte man ja auch viel mehr verarschen. Aber auch im Darknet ist man serviceorientiert unterwegs und will dem Kunden möglichst beste Ware liefern. Kapitalismus funktioniert auch im vielleicht anarchistischsten Teil des Internets. Ne?
Das ist das große Wunder. Also eigentlich braucht man Vertrauen zwischen Personen, um Geschäfte machen zu können. Und das hat man überhaupt nicht. Also weil man kann den anderen nicht belangen, man kann auch nicht die Polizei rufen. Und es funktioniert aber trotzdem. Und zwar, weil es so ein Nutzerbewertungssystem gibt, wie man das auch von eBay oder Amazon kennt. Das heißt, wenn jemand Cannabis kauft für die WG, wird er aktiv ermuntert, eine Bewertung zu schreiben, und dann schreibt er, ja, super Stoff, war ganz schnell da, alles wunderbar, oder er schreibt, das ist ein Betrüger, Hände weg davon. Und es ist so, dass es auf den Darknet-Marktplätzen viele Betrüger gibt, die versuchen, unbedarfte Neulinge über den Tisch zu ziehen. Und die großen Händler, die im Geschäft bleiben wollen, die achten aber extrem auf Qualität und die achten extrem darauf, sozusagen ihre Kunden nicht zu verarschen. Mhm. Es gab diesen bekannten Fall von diesem Leipziger 19-Jährigen, der sich Shiny Flakes genannt hatte. Der hatte noch bei seinen Eltern gewohnt und hatte in 2 Jahren knapp eine Tonne Drogen gehandelt. Und bei dem wurde bekannt, dass der sein Zeug regelmäßig an so ein anonymes Testlabor in Holland geschickt hat, weil er einfach wusste, die Qualität muss stimmen, sonst ist er quasi aus dem Geschäft raus. Und das ist tatsächlich ganz interessant und das führt auch zu so einer Serviceorientierung. Also normalerweise ist es ja so, dass Anonymität im Internet dazu führt, dass Leute plötzlich total ihre Manieren verlieren und rumpöbeln. Und im Darknet gibt es interessanterweise den kompletten, komplett gegenteiligen Effekt. Normalerweise Dealer, die vielleicht sehr irgendwie sehr aggressiv und arrogant auf der Straße agieren würden, sind im Darknet plötzlich super freundlich. Mhm.
Wie du eben schon gesagt hast, wenn wir jetzt mal die rechtliche Dimension einfach rauslassen, dann ist es eigentlich keine schlechte Sache, wenn mein Drogendealer mir kein schlechtes Zeug verkauft, weil er interessiert daran ist, dass ich wieder bei ihm einkaufe, und dann muss man auch nicht in irgendwelchen dunklen Ecken von irgendwelchen Parks rumstehen.
Genau, also in der Suchtforschungs-Community wird das sehr ernsthaft diskutiert, was die Vorteile davon sind, weil es ist einfach so, dass es hat sich herausgestellt, dass die momentane Drogenpolitik einfach überhaupt nichts bringt. Also egal, ob man quasi auf der Anbieterseite, also quasi bei den Drogenproduzenten versucht, irgendwas einzugreifen oder zu verbieten, oder auf der Konsumentenseite, das führt einfach nicht dazu, dass weniger Drogen konsumiert werden. Und bei diesem Darknet-Handel ist es einfach so, es macht den auf der einen Seite sicherer, weil es quasi diesen Offline-Handel beseitigt. Also man muss nicht mehr in den Park gehen und riskiert dann vielleicht eine übergezogen zu bekommen, sondern man kauft es quasi mit wenigen Klicks. Und zum anderen macht es ihn auch sauberer in der Form, dass man besser die Qualität beurteilen kann. Und wenn Leute akute gesundheitliche Probleme von jetzt, sagen wir mal, leichteren Drogen wie Cannabis bekommen, liegt es oft nicht an der Substanz an sich, sondern an der Verunreinigung. Mhm.
Aber wie gesagt, rechtlich ist das ja eindeutig geregelt. Das hast du eben schon mal schön zusammengefasst. Da gibt es einige wenige gesellschaftlich geduldete Drogen. Alles andere ist illegal. Auf der moralisch-ethischen Ebene kann man da sicher drüber diskutieren, warum einige Drogen erlaubt sind und warum andere verboten sind. Wo man moralisch-ethisch nicht drüber diskutieren kann, finde ich zumindest, ist dann, wenn es um Waffen geht oder um diese Auftragsmorde, ob sie jetzt nun gibt oder nicht, oder Gewalt oder Kreditkartenverbrechen oder was auch immer. Muss ich das in Kauf nehmen? Also du hast eben schon gesagt, so die Shopping-Leute haben da zum Teil auch irgendwie ihre eigene Moral und Ethik. Aber muss ich das als vielleicht interessierter Darknet-User in Kauf nehmen, dass wenn man den Menschen einen wirklich freien Raum bietet, dass dieser freie Raum auch dann von einigen immer benutzt wird, um nicht so coole Sachen zu machen?
Das muss man in Kauf nehmen. Das ist aber, glaube ich, auch in der legalen Wirtschaft so. Da ist ja auch nicht alles, was passiert, ethisch einwandfrei. Und auf den Marktplätzen, die wirklich üblen Sachen passieren dann nicht. Also Waffen, finde ich ziemlich problematisch, dass die gehandelt werden. Das machen manche. Also bei Falschgeld kann man sich durchaus auch über die Kategorie moralisch oder unmoralisch unterhalten. Also wenn wir in einem ungerechten Wirtschaftssystem leben, dann kann man sich ja durchaus die Frage stellen, warum jetzt arme Leute sich also auf die Idee kommen sollten, sich Falschgeld zu holen.
Gekauft. Kann man in die Diskussion einsteigen? Absolut, bin ich auf deiner Seite. Aber was ist mit Kinderpornografie? Da haben die meisten im Darknet auch nichts mit zu tun. Und die kann man jetzt auch nicht auf den großen Shopping-Seiten kaufen oder sowas. Aber da ist ja, ne, du hast ja eben schon auch ganz klar gesagt, das ist spätestens die Stelle, wo bei den Betreibern da die Moral einsetzt. Aber es gibt ja nun mal Seiten und Foren im Darknet, wo Kinderpornografie ausgetauscht wird oder wo andere Arten von denkbaren und undenkbaren verbotenen sexuellen Praktiken getauscht werden. Also das finde ich schon ziemlich unerträglich.
Das stimmt, das ist unerträglich und das ist auch das größte Problem. Also es ist weiterhin noch so, dass sozusagen auch auf im normalen Netz Kinderpornografie getauscht wird.
Klar.
Und aber die sozusagen diese Anonymität, die das Darknet bietet, die ist natürlich auch für solche Leute interessant und das ist ein Riesenproblem. Also und das kann man im Grunde genommen wenn man die Technologie in der Form beibehalten will, kann man das jetzt nicht komplett technisch unterbinden. Mhm. Es gibt da durchaus insofern eine Selbstregulierung, also die Kinderpornografie wird zum einen von der Polizei bekämpft, aber auch von Hackern, also von Leuten, die sagen, wir finden das nicht okay, dass diese schöne Technologie für diese Zwecke missbraucht wird und die dann quasi kinderpornografische Seiten versuchen so lahmzulegen mit so Massenanfragen oder die sie hacken und dann versuchen an Identitäten von Nutzern zu kommen. Aber das ist ein Dilemma, da wüsste ich nicht, wie man das lösen kann, zumindest nicht technisch.
Also halten wir fest, wenn man Menschen Freiheit gibt, dann wird die auch immer irgendwie ausgenutzt, um illegale Dinge zu machen, was ein bisschen schade ist, weil die Idee hinterm Darknet ist ja eigentlich eine gute, ne?
Genau, das ist eine gute, vor allem im Hinblick auf die Art, wie das Internet gerade funktioniert, also wo ja quasi Überwachbarkeit also immer mehr zunimmt.
Was sind für dich so die wirklich positiven Eigenschaften vom Darknet?
Die eigentlich positivste ist für mich sozusagen das Potenzial, dass es sowas wie ein neuer Versuch werden könnte, wie ein Internet aussehen könnte, was vielleicht eher an die Utopien rankommt, die man am Anfang hatte. Also am Anfang gab es ja diese Idee, das Internet wird so ein völlig herrschaftsfreier Raum und da gibt es sozusagen Kapital und Nation zählen dann nichts. Und jetzt ist es ja das komplette Gegenteil. Also die halbe Infrastruktur des westlichen Internets gehört 5 Konzernen. Und alles, was wir tun mit dem Smartphone und so weiter, sammelt sich auf den Datenbanken von diesen Unternehmen, die das zum einen auswerten, um Werbung zu schalten und zum anderen auch Geheimdiensten zur Verfügung stellen. Und der Staat versucht immer mehr, auch diese digitale Technologie zu nutzen, um sozusagen mehr Kontrollmöglichkeiten zu bekommen. Und das ist wahnsinnig gefährlich, meiner Meinung nach. Und das Darknet ist einfach ein möglicher Gegenentwurf. Er ist noch völlig unperfekt. Also es gibt eine politische Szene, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, die ist relativ klein und es ist aber ein Gegenentwurf und mir ist kein anderer richtiger bekannt.
Sprechen wir doch direkt einfach jetzt mal drüber. Du sagst, es gibt eine kleine politische Szene. Was sind denn das für Menschen oder was für Organisationen oder was für Services nutzen diesen Freiraum im Darknet, ich sag mal, für gute Dinge?
Also die typischste Nutzung, wie diese Online-Technologie jetzt jenseits dieser illegalen Kryptomärkte verwendet wird, ist als so eine Art alternative Zugangstür. Es gibt mehrere Webprojekte, die sind quasi unter de oder .com oder .org zu haben und die haben sich aber auch eine Darknet-Präsenz zugelegt. Beispielsweise macht das Facebook. Mhm. Also ist ein bisschen schräg. Ich glaube, das ist eher eine PR-Nummer.
Ja, vor allen Dingen, weil Facebook ja durchaus bekannt ist als jemand, der gerne Daten sammelt, so, ne?
Genau. Das machen auch so linke aktivistische IT-Kollektive wie Indymedia oder RiseUp oder Systemli.
Aber das heißt, du kannst dann einfach, nur damit wir es verstehen, du kannst dann einfach quasi aus dem Darknet heraus den normalen Service nutzen, den ich auch im www nutzen könnte? Oder gibt es da dann irgendwas Besonderes?
Nee, das ist eigentlich genauso. Also es gibt halt diese Darknet, diese Online-Adressen, die sehen so ein bisschen anders aus. Das sind so 16 Ziffern, die so ein bisschen zusammengewürfelt erscheinen. Und das gebe ich in den Tor-Browser ein. Und dann komme ich auf die normale Seite. Das ist quasi wirklich so eine alternative Zugangstür. Und das machen, also die linken Portale machen das, mit denen habe ich auch gesprochen. Mein Eindruck war vor allem, weil sie sozusagen so ein bisschen, weil die sagen, es gibt diese tolle Darknet-Technologie und es kann doch nicht sein, dass es nur von Drogenmärkten genutzt wird. Das muss da auch politisch genutzt werden. Mhm. Und deswegen machen die das. Und zum anderen kann man damit sozusagen auch so ein bisschen pädagogisch auf sein Publikum einwirken und sagen, ja hier, also du kannst diese Darknet-Seite nur mit einem Tor-Browser benutzen. Mach das doch mal, damit du dich nicht de-anonymisierst. Und dann hat es noch so ein paar andere kleine Vorteile, wenn man zum Beispiel eine normale Internetseite kann theoretisch blockiert werden und gelöscht werden. Das geht im Darknet nicht. Mhm. Und es gibt manchmal auch so Attacken auf Webseiten. Die gibt es im Darknet auch, aber die sind so ein bisschen schwieriger. Also Indymedia zum Beispiel hatten mir erzählt, es gab mal eine Attacke auf sie. Die wussten jetzt nicht genau, vielleicht waren das Nazis. Und dann war die normale Adresse, stand nicht zur Verfügung. Mhm. Aber über diese Darknet-Adresse konnte immer noch in die Media aufgerufen und mit Inhalten bespielt werden. Mhm. Und zum politischen Darknet gibt es noch eine ganz spannende Anwendung. Das ist eine Software, die nennt sich Secure Drop. Mhm. Und die sorgt dafür oder die ermöglicht, dass Medien im Darknet besonders anonyme Postfächer wirbt für potenzielle Whistleblower einrichten können. Also das macht beispielsweise der Heise Verlag, das macht die New York Times, das macht der Guardian, das macht auch die Taz mit einer eigenen Lösung. Und das ist ganz spannend, weil wenn man, also alle Medien, die wollen ja ganz gerne irgendwelche Leaks von Whistleblowern haben und so weiter. Und das Problem ist ja, wenn das jetzt Leute sind, die beispielsweise in der Behörde arbeiten, haben die teilweise überhaupt keine Ahnung von Anonymisierungstechnologie und verraten sich dann vielleicht selber. Und indem man dieses Whistleblower-Postfach ins Darknet stellt, zwingt man sie, den Tor-Browser zu nutzen und quasi anonym zu bleiben. Und das ist durchaus eine, also das machen mittlerweile schon viele große Medien. Mhm. Und die sind tatsächlich quasi an einem Darknet, also die haben dann eine Online-Adresse.
Wie siehst du das Darknet jetzt so nach deinen Recherchen? Du hast dich da viel mit beschäftigt, du hast viel recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen, warst viel im Darknet selbst unterwegs. Wenn du dir das jetzt so anguckst, ist das jetzt eher quasi ein Blick in die Vergangenheit des Internets? Oder ist es vielleicht eher sowas wie eine Utopie, also sowas wie ein perfektes Internet in Zukunft aussehen könnte oder ein besseres Internet in Zukunft aussehen könnte?
Das ist beides. Also es ist ein Blick in die Vergangenheit, weil es dem Internet der 90er extrem ähnelt. Also am Anfang sagen der Internetentwicklung war das primäre Problem, Inhalte zu finden. Also die Suchmaschinen haben nicht richtig funktioniert. Und wie im Darknet funktionierte vieles über Listen, wo ganz viel komisches Zeug drauf war und ganz viele Links nicht mehr funktionierten. So ist es gerade im Darknet. Und übrigens, also es gibt so eine Diskussion darüber, was das erste Gut war, was übers Internet gehandelt wurde. Mhm. Und quasi der Konsens der Geschichtsschreibung ist gerade, also das erste Gut, was übers World Wide Web gehandelt wurde, war vermutlich eine Pizza. Aber das erste Gut, was über den Internetvorgänger, also das ARPANET, das war quasi so da, das war so der Prototyp, das war noch so eine militärisch-akademische Entwicklung, wo nur so ein paar Netzwerke zusammengeschlossen waren. Da ist es wohl so, dass da Studenten von der einen Küste der USA, von Studenten der anderen Küste der USA, bei denen sie wussten, dass sie Gras haben, was geordert haben. Insofern ist es durchaus ein Blick zurück und es ist ein Blick in die Zukunft. Also das Darknet ist gerade, ist eine spannende Technologie, es ist gerade relativ wenig los. Also die Drogenmärkte sind so traurig, es klingt, sind eigentlich gerade das Spannendste. Mhm. Und das Politische gibt es nur in sehr kleinen Ansätzen. Und es ist aber, es hat halt Potenzial, es könnte wirklich sozusagen so eine Art Reboot des Internets sein, weil momentan ist es so, dass die Unternehmen, die im Internet den Ton angeben, also Google und Amazon und Facebook und Apple, Microsoft, die haben im Darknet noch nicht viel zu sagen. Die haben da noch keine wahnsinnig große Relevanz. Und das könnte ja vielleicht wirklich eine Möglichkeit sehen, es einfach nochmal neu zu probieren mit wirklich so einer Art alternativen Netz.
Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Mario Sixtus, einer der ersten Netzbewohner, sage ich mal, hat mal ein schönes Video gemacht, in dem er skizziert, was mit der Gesellschaft passiert, wenn der Verlust unserer Privatsphäre weiter so rasant schnell vorwärts geht, so ne, wie im Moment, dann landen wir in einer Gesellschaft, so seine Skizze, in der jeder alles über jeden weiß und das endet dann irgendwie so in einer totalen Uniformität, also alle verhalten sich gleich, um nicht aufzufallen, und da könnte man ja sagen, das erwartet uns, wenn wir uns jetzt weiter nicht dagegen wehren, dass wir überwacht werden und dass alles gesammelt wird, was man so sammeln kann. Oder Gegenentwurf, wir bevölkern alle zusammen das Darknet, vertreiben die Penner, die Kinderpornografie verteilen und machen das Darknet zu einem schönen Ort, an dem wir alle Individuen bleiben können.
Das stimmt. Also es gibt die eine Gefahr, dass alle über alles wissen und sozusagen es so einen Konformitätszwang gibt. Aber eigentlich die größere Gefahr ist, dass sozusagen es gibt wenige Unternehmen, es gibt die Regierung, die sozusagen über die Menschen alles wissen. Und das finde ich sehr viel gefährlicher. Also in Berlin am Südkreuzbahnhof gibt es ja dieses Modellexperiment, wo man einfach so versucht, wie gut Kameras einfach Gesichter aus Menschenströmen rauslesen können. Und das ist quasi ein Blick dahin. Der Staat bekommt immer mehr Einblicke, potenzielle Einblicke in das, was Leute machen. Und man könnte jetzt ja wieder, naja, wir leben ja in einem Rechtsstaat und Polizeibehörden, Geheimdienste sind ja irgendwie auch mehr oder weniger rechtsstaatlich gebunden und es wird schon nicht passieren. Und das Problem ist aber, also die Realität zeigt, dass sowas wie Demokratie in Rechtsstaat einfach nicht unumkehrbar ist. Es gibt in Ungarn, in den USA, in Polen gibt es Rückwärtsentwicklungen. In Frankreich ist seit ziemlich langer Zeit ist quasi ein Ausnahmezustand und das kann einfach auch in Deutschland passieren. Und wenn dann quasi ein autoritärer Staat über dieses Überwachungspotenzial verfügt, das kann wirklich gefährlich werden. Und da muss man quasi an jeden Funken Hoffnung, den man hat, und sei es das Darknet in seiner jetzigen ein bisschen seltsamen Form, muss man irgendwie festhalten oder will ich festhalten. Und das war der Grund für dieses Buch.
Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower. So heißt das Buch von Stefan May und der war heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns mitgenommen hast in deinen Ausflug ins Darknet.
War mir eine große Freude, ja.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.